Glück bedeutet, seine Feinde zu vernichten, sie ihres Reichtums zu berauben und auf den weißen Bäuchen ihrer Frauen und Töchter zu schlafen. Ganz schön brutal, aber so beschreibt der erfolgreichste Eroberer der Weltgeschichte sein Lebensglück. Und dieser Mann war der Gründer des größten Landreichs, das die Welt je gesehen hat. Maximale Ausdehnung von Ungarn bis China. Um das mal für dich einzuordnen, das sind ungefähr 10.000 Mal das Saarland. Give or take.
Ach, okay.
So. Und natürlich sprechen wir über Genghis Khan. Und dieser Name, der bedeutet so viel wie ozeangleicher Herrscher oder Weltbeherrscher. Von Genghis Khan hat jeder schon mal gehört, bin ich mir sicher. Und jeder hat auch ein Bild vor Augen, wie er so drauf war. Und das liegt nicht zuletzt an einem der ganz großen Hits der letzten 50 Jahre, würde ich sagen.
Schrecklich, bitte nicht vorsingen oder einspielen oder sonst irgendwas.
Werde ich nicht tun, keine Angst. Aber ich werde bei geeigneter Stelle darauf zurückkommen, weil ich überzeugt bin, dass dieses Lied, das wir jetzt nicht singen werden, das Bild von Genghis Khan schon geprägt hat. Also da wird er ja als, würde ich mal sagen, sexsüchtiger Säufer dargestellt und auch als Barbar. Aber ich habe gemerkt, als ich mich jetzt für diese Folge näher mit ihm beschäftigt habe, also dass er sehr viel mehr war. Also er war nicht der brutale Barbar, er war kein Psychopath, er war kein Chaot. Also ganz im Gegenteil, was wir eigentlich über ihn wissen, das stammt aus einer Quelle aus dem 13. Jahrhundert, der sogenannten geheimen Geschichte der Mongolen. Das ist so eine Mischung aus Überlieferung und Dichtung, ist auch viel Fantasie dabei. Aber das ist eben ja die einzige Quelle, die wir haben über seine Kindheit und Jugend. Und die ist extrem spannend. Er ist eigentlich eher ein Stratege, ein Organisator, ein Motivator und auch Talentscout. Und ich würde sogar fast sagen, er war sowas wie ein perfekter CEO, also ein Unternehmensführer. Ich weiß, der Vergleich hinkt. Mir hat das geholfen, um nochmal anders auf ihn zu schauen und ja, meinen Blick zu schärfen für seine Qualitäten, weil die hatte er ja. Er hatte wirklich Qualitäten, sonst hätte er nicht das geschafft, was er geschafft hat.
Dabei gibt es natürlich nichts zu beschönigen. Es sind unheimlich viele Menschen zu Tode gekommen auf seinen Eroberungsfeldzügen. Ein Ruf der extremen Grausamkeit, die ihm vielleicht auch genutzt hat zur Abschreckung von Feinden. Aber er hat schon viele Menschen ins Jenseits befördert. Ich glaube auch, dass ein bisschen, dass alle unsere Zivilisation und die Aufklärung, der Humanismus darauf aufbauten, dass man sowas nicht nochmal erleben will. Dass man diese enorme Ungerechtigkeit und Willkür, die sich da ausgebreitet hat, auch einhegen will durch Norm und sowas. Insofern hat er aber unsere heutige Welt auch mitgeprägt.
Das hat er absolut. Also grausam waren seine Rivalen auch. Also es war eine sehr grausame, brutale Welt. Aber seine Brutalität oder seine Grausamkeiten, die können nicht seinen Aufstieg erklären. Also da müssen andere Dinge am Werke gewesen sein. Und umso spannender ist die Frage, wie ist ausgerechnet er zum Eroberer geworden? Warum war er so erfolgreich? Und ja, was für Menschen sind das, die ganze Reiche erobert haben? Das finden wir heute raus. Ich bin Joachim Telgenbüscher.
Ich bin Nils Winkmar.
Und das ist, was bisher geschah von Wondery. In dieser Folge geht es um den unglaublichen Aufstieg eines Mannes und um die Vorgeschichte seines beispiellosen Siegeszuges. Wir erzählen, wie sich Temüjin, ein armer Mongole, in den berühmt-berüchtigten Genghis Khan verwandelt und wie er im kargen Hochland der Mongolei das Fundament für ein Weltreich legt. Denn bevor er fremde Völker unterwerfen kann, muss er erstmal die Stämme seiner Heimat ein. Und dabei stellt sich ihm ausgerechnet der Mann in den Weg, dem er einst als Junge ewige Treue geschworen hat. Das ist Folge 1 zu Genghis Khan. Temüjin. So heißt Genghis Khan, bevor er diesen berühmten Titel bekommt. Und der ist in vielerlei Hinsicht, also Temüjin, nicht der Titel, ein extremer Charakter. Und ich glaube, er ist so ein extremer Charakter, weil er aus einer extremen Welt stammt, nämlich der mongolischen Steppe. Das ist ein karges, fast baumloses Hochland, das ungefähr 9-mal so groß ist wie Deutschland. Und diese Region, die erstreckt sich zwischen Nordchina und Sibirien. Und ich habe mal bei Google Street View nachgeguckt, wie es da aussieht. Es geht stellenweise und es ist vor allem sehr, sehr leer.
Ja, wie seine ganze Umgebung und seine Familien und Stämme, das ist eben eine Zivilisation ohne Städte. Ja, das ist für uns sehr schwer vorstellbar, sondern eine Zivilisation, die immer in Bewegung ist. Die Menschen leben ja in den berühmten Jurten, also sehr großen, eigentlich sogar fast luxuriösen Zelten für die damalige Zeit, aus Filz und teilweise festen Holzelementen, in denen die ganze Familie wohnen kann. Und sie sind eigentlich immer unterwegs.
Ja, müssen sie auch sein, weil ja ihre Lebensgrundlage sind die Herden. Also sie haben Herden, sie haben Pferde, sie haben Kamele, sie haben Ziegen, Rinder. Und die müssen natürlich immer von Weideland zu Weideland ziehen. Irgendwann ist die Weide abgegrast. Also es ist sozusagen, sind immer unterwegs.
Du hast keine Landwirtschaft, du hast keine Stallhaltung,
genau,
für dieses Viehzeug, sondern die, das sind Tiere, die eben mit ihnen ziehen und ganz, ganz weite Strecken zurücklegen können. Du kannst dann ja auch auf solchen Treks auch nur sehr begrenzt Vorrat mitnehmen, also Futtermittel und sowas. Und insofern ist es faszinierend, weil es ist auf der einen Seite relativ asketisch und karg und auf der anderen Seite hast du eine ganz hohe Mobilität.
Ja.
Du hast eine Gesellschaft auch, die sehr fluide ist.
Ja, diese Mobilität ist sehr wichtig. Die wird später auch noch wichtig. Und sie sind sehr nachhaltig, um jetzt mal einen modernen Begriff zu benutzen, weil sie wirklich fast alles, was sie sozusagen zum Leben brauchen, gewinnen sie sozusagen aus dieser Viehwirtschaft. Sie essen natürlich das Fleisch der Tiere, sie trinken die Milch, sie produzieren Käse und selbst bei den alkoholischen Getränken, das kommt auch von den Tieren, das ist die vergorene Stutenmilch, der berühmte Ayrak und etwa nicht Wodka, wie es in dem Lied heißt, das wir eingangs erwähnt haben. Also sie sind autark, aber nur begrenzt, weil es gibt solche Sachen wie Eisen für Pfeilspitzen und so weiter, das müssen sie sich von den sesshaften Völkern, die am Rand der Steppe wohnen, eintauschen oder eben erbeuten.
Genau, Handwerk ist schwierig, Stallhaltung, Viehhaltung gibt es nicht, keine Landwirtschaft. Das heißt, es ist eine Welt, die wir uns nur schwer vorstellen können, auch sogar für die alte Zeit oder heute, die aber auch immer wieder Menschen fasziniert hat. Ne, dass man so als Nomade, heute gibt es ja die digitalen Nomaden, das hat immer einen großen Charme, aber es fällt einem schwer, sich das vorzustellen, wie das ist, auch für Kinder, wie unseren Temujin.
Ja, es ist eine fremde Welt, auch weil es keine Schrift gibt. Das ist noch so ein Punkt, was sie nicht haben. Sie können also nicht Geschichten festhalten, sondern es ist viel über mündliche Erzählung. Und ich muss nochmal auf ein Tier zurückkommen, das Pferd. Ein Tier, das ich, kleines Geständnis, nicht besonders mag. Ich habe Angst vor Zuschriften, das ist eine persönliche Geschichte, möchte ich jetzt hier nicht erzählen.
Beruht es auf Gegenseitigkeit? Die Pferde mögen dich auch nicht?
Ich würde sagen, es beruht auf Gegenseitigkeit. Mhm. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Pferden gemacht, die irgendwie auf mich nervös reagieren und mir einen Schrecken eingejagt haben.
Allerdings sind die Pferde dieser Zeit ja auch ganz besondere Tiere. Ne? Sehr klein, sehr ausdauernd, zugleich doch auch mit einer echten Power versehen. Also die halten schon was aus.
Also Power hatte dieses Pferd, das ich da getroffen habe, auch. Aber ich bin eher so Typ Esel. Ich mag es lieber ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger. Aber egal, ich wollte nur sagen, das Pferd ist ganz wichtig. Also es ist praktisch eine pferdebasierte Gesellschaft. Die Kinder lernen früh reiten, man nutzt die Pferde, um zu jagen, man nutzt die Pferde auch, um sich fortzubewegen. Also das Pferd ist, ja, ich will gar nicht sagen, das, was das Auto heutzutage ist. Es ist eigentlich noch viel wichtiger.
Ja, es ist immer praktisch eine Mischung, so glaube ich, also so stelle ich mir das vor, aus dem liebsten Haustier, was man vielleicht hat als Kind, viele haben ja eine Katze oder einen Hund, und deinem ersten Fahrrad. Ne? Das heißt, es ist eine Synthese von beiden, das heißt, es ist dein wichtigstes Ding, was jetzt mit Menschen und Personen passiert, die nicht aufs Pferd können, die irgendwie eine Einschränkung haben, eine Mobilitätseinschränkung, sowas. Für sowas hat die mongolische Welt keinen Platz, es hält nach, da von Altenpflege, von Krankenhäusern und so wissen wir da nichts. Und es ist alles darauf ausgerichtet, auf diese Mobilität und tatsächlich auch auf maximale Effektivität. Denn du hast ihn ja schon den CEO genannt, also viel optimierter kann man eigentlich nicht leben als diese Mongolen, mit so wenig so viel erreichen.
Und auch noch ein Punkt, der sehr wichtig ist, die Mongolen sind geborene Krieger. Also es gibt eigentlich in dieser Welt, Zentralasien, Asien, keine besseren Krieger als sie, als diese Nomadenvölker. Und das liegt auch daran, dass sie so mobil sind, dass sie eben so gut reiten können, dass sie auf das Pferd angewiesen sind, dass sie auch ihren Lebensunterhalt zum Teil durch die Jagd bestreiten müssen. Das heißt, sie jagen mit Pfeil und Bogen, sind unglaublich gute Bogenschützen. Und das führt dazu, dass sie auf dem Schlachtfeld, in der offenen Feldschlacht, eigentlich unbesiegbar sind.
Ja, die Fertigkeiten von mongolen Kriegern, so wie sie von anderen Völkern beschrieben werden, sind nur zu vergleichen mit Kunstschützen, die man vielleicht noch aus dem Zirkus kennt. Ne? Die auf dem, und dazu dann noch so Pferdeakrobatien legendär ist. Sie können einen Vogel im Flug abschießen mit Pfeil und Bogen, während sie auf dem Pferd im Galopp reiten.
Rückwärts.
Ja, und auch noch
ungefähr rückwärts.
Ja, also das heißt, das ist ein Level, sozusagen an Perfektion, dass die anderen Gesellschaften überhaupt nicht erreichen können, weil ja da nur wenige Soldaten waren und keine Profis und auch nicht das ganze Jahr über Soldaten waren oder gejagt haben, sondern das war viel ausdifferenzierter. Manche haben waren Jäger, manche waren Krieger und so, aber dass man das alles so konzentriert hat in einer Person und dass alle das gemacht haben, von den Chefs bis zu den Niederen, das gab es eben nur bei diesen Stämmen.
Was ich auch ganz faszinierend finde, ist, ich habe gelesen, dass es in der mongolischen Sprache damals kein Wort für Soldat gibt. Oder für Krieger, weil es selbstverständlich ist, dass jeder Mann ein Krieger ist. Einfach, weil er in der Steppe aufwächst und dadurch ja zum Krieger wird. Das ist ganz faszinierend. Jetzt haben wir die ganze Zeit von den Mongolen gesprochen. Jetzt muss ich hier total die Luft rauslassen, weil die Mongolen, die gibt es Mitte des 12. Jahrhunderts gar nicht. Also diese Welt in der Steppe, diese Nomadenvölker, die sind unglaublich zersplittert. Also die sind eingeteilt in Clans, größere Verbände, Stämme und das ändert sich ständig.
Es ist sehr kompliziert.
Also
es
kompliziert,
ist wahnsinnig kompliziert.
Sind auch ethnisch, linguistisch, kulturell sehr unterschiedlich. Ein Chaos. Und die Mongolen, die bilden sich dann sozusagen erst so allmählich heraus, auch eben durch die sehr starke Führungsfigur von Genghis Khan, die dann ja auftritt. Und da gibt es auch noch andere benachbarte Steppenvölker. Es gibt zum Beispiel die Tataren, die werden später noch wichtig werden. Das sind nämlich dann die Erzfeinde der späteren Mongolen. Und außerdem werden sie im Leben von Temüjin, also von unserem Genghis Khan, noch eine entscheidende Rolle spielen. Was wir erstmal wissen müssen ist, es ist keine friedliche Welt. Die Steppenvölker sind geborene Krieger und sie führen auch Krieg. Also da wird geraubt, da wird auf Beutejagd gegangen und das ist also wirklich eine sehr brutale Welt.
Es ist aber keine Welt sozusagen ohne Überbau, wie wir heute sagen würden. Es ist auch eine spirituelle Welt.
Ja, sehr.
Es gibt verschiedene Begriffe, denen sie anhängen. Das eine ist der große blaue Himmel.
Ja, Tengri.
Der Tengri, das ist irgendwann die Urkraft der Natur. Also das ist so ungefähr, es ist kein reiner Naturglaube, kein Naturspiritus, aber es ist für alles, was dich überwältigt. Es kann auch ein großer Berg sein, ein Baum, all das ist Tengri, alles, was wir ja nicht können. Und dann fand ich auch sehr faszinierend diese Vorstellung, die da verbreitet wird von Sylde. Das ist so die Kraft des einzelnen Kriegers und des einzelnen Menschen in der Natur, die sie sich selber besonders zuschreiben, weil sie so nah eben am blauen Himmel leben, auf diesem mongolischen Hochplateau, dass sie eben besonders gesegnet sind mit dieser irdischen Energie, mit dem Sylde und deswegen auch von sich denken, wenn wir ankommen irgendwohin und auf Gegner treffen, dann sind wir von einer besonderen Kraft beseelt, die Gegner einschüchtert und letztlich auch uns zum Sieg verhilft.
Eine besondere Kraft, die, wenn man den Quellen glaubt, die zeigt sich auch schon sehr früh bei Temüjin, schon im Moment seiner Geburt. Und jetzt sind wir bei seinem Auftritt in der Weltgeschichte.
Wir kennen noch gar nicht das Jahr oder das Datum, ne? Das sind nur Schätzungen.
Wir arbeiten mit dem Jahr 1162, aber das klingt viel präziser, als wir es wissen. Es ist einfach nur, um einen Pflock in die Chronologie zu hämmern. Also um das Jahr 1162. Und er kommt auf die Welt, so berichtet es zumindest die geheime Geschichte, mit einem Blutklumpen in der Hand. Also wir stellen uns ein schreiendes Baby vor, die Nabelschnur noch am Leib und öffnet die kleine Faust und da liegt ein Blutklumpen drin. Und das wird eben als Omen gewertet für seine Kampfkraft, aber auch für seinen zukünftigen Ruhm. Aber so richtig doll sind die Startbedingungen für ihn nicht. Er hat Ahnen, die schon mal dann größeren Verband geeinigt hatten, aber eigentlich ist sein Clan jetzt nicht hoher Adel. Und außerdem herrscht er in der Steppe ziemlich viel Anarchie und Gewalt. Und jetzt kommen wir noch zu einem ziemlich brutalen Brauch. Eigentlich ist dieser kleine Temüjin auch das Ergebnis eines Gewaltakts. Weil jetzt kommen wir zum Dating bei den Mongolen. Und das kann man nicht Dating nennen, weil das ist oft brutaler Menschenraub. Also Temüjins Vater hat Temüjins Mutter einem anderen Stamm geklaut. Also sie war sogar schon einem anderen Mann versprochen, wenn nicht sogar schon verheiratet. Und er hat sie wirklich entführt. Und das war ein Mann, also der Beraubte kam aus dem Stamm der Merkiten, einem Nachbarstamm. Und das muss man sich merken.
Die fanden es nicht lustig.
Die fanden das nicht lustig, die mussten das geschehen lassen, aber sie haben Rache geschworen. So. Warum heißt Temüjin Temüjin?
Zu Deutsch der Schmied.
Ne? Der Schmied, ja. Wenn er ein Deutscher wäre, hätte er Schmidt gehießen.
Herr Schmidt.
Herr Schmidt. Genghis Schmidt. Nein. Also ich trage zum Beispiel den Vornamen meines Großvaters. War das bei Temüjin auch so? Nein. Kriegerische Gesellschaft. Temüjin war ein feindlicher Krieger, den sein Vater kurz zuvor erschlagen hat. Ein Tatar, auch ein Nachbarstamm, wird auch wichtig. Also wir können uns merken, Temüjin war gerade auf der Welt, da hatte er schon zwei Todfeinde, nämlich die Merkiten, wo sein Vater seine Mutter geraubt hatte, und die Tataren, wo sein Vater einen Krieger erschlagen hat und den Jungen danach benannt hat.
Dessen Name er trug, ja, ne? Wenn man so, genau, jemanden erschlägt und besiegt in der mongolischen Welt, dann nimmt man alles, also sein Raub, seine Familie, seine Frauen, sein Viech und auch den Namen.
Ne? Und diese Todfeinde, das wird sich schon bald rächen. Erstmal erlebt er eine ganz normale Nomadenkindheit, er lernt früh reiten und so weiter. Und was ich ganz spannend finde, er scheint nicht besonders mutig oder stark gewesen zu sein. Also jedenfalls steht das nicht in den Quellen. Also es wird auch überliefert, dass er Angst vor Hunden hatte und dass er häufig geweint hat.
Mhm.
Jetzt nicht das, was wir sagen würden, das zeichnet den Eroberer aus.
Da merkt man, finde ich, aber die literarische Kraft dieser Quelle, der geheimen Geschichte, ne? Dass sie eben nicht sagt, er wurde geboren und war schon gleich ein kleiner Herkules oder kleiner Superman, sondern es gibt so Verzögerungsmomente. Sehr, sehr interessant.
Aber er hatte den Blutklumpen in der Hand. Das hat ja schon
viel. Ein Versprechen, ja.
Das große Versprechen. Und diese normale Kindheit, die endet jäh. Yeah. Weil als Temüjin 9 Jahre alt ist, da macht sein Vater eine Reise und der trifft auf eine Gruppe Tataren. Wir erinnern uns, er hatte ja mal einen Tatar erschlagen. Ja, und diese Tataren, auf die Temüjins Vater trifft, die feiern gerade ein Festmahl, und es ist Sitte in der Steppe, dass wenn da ein Passant vorbeikommt, dass man ihn einlädt, dass er auch essen muss. Und der Vater tut das auch, aber diese Tataren, die erinnern sich. Das ist doch der Typ, der hat auch unseren Temüjin erschlagen. Und deswegen mischen sie ihm Gift ins Essen. Und der Vater stirbt. Also mit 9 Jahren ist Temüjin plötzlich weise oder halbweise. Und dieser Verlust des Vaters, der ja auch so eine Art Familienoberhaupt ist, viel mehr als das bei uns der Fall ist, das führt dazu, dass diese Familie von den anderen verlassen wird. Also die sind plötzlich herrenlos. Und das ist für dieses Kind ein ganz einschneidendes Erlebnis. Er merkt, also wenn ich schwach bin, dann werde ich verlassen in dieser nomadischen Gesellschaft. Und er merkt auch, das sind ja Leute, mit denen er verwandt ist, die da sagen, ja, wir können das jetzt alleine machen. Also er merkt auch, diese Familienbande, dieses Blut ist nicht dicker als Wasser. Und das wird ihn auch sehr prägen.
Ja, diese Allianzen in der Steppe sind sehr fließend. Ne? Fluide Gesellschaft, hat man gesagt. Das zeigt sich natürlich an solchen Ergebnissen.
Ja, wie geht's weiter? Seine Mutter ist jetzt alleinerziehend. 8 Kinder, mehrere Geschwister, Halbgeschwister. Und das sind ganz, ganz harte Jahre. Also die leben wirklich von der Hand in den Mund, sie müssen sich irgendwie durch die Jagd ernähren, sie essen auch Wurzeln, also ganz, ganz harte Zeit, es ist wirklich ein Überlebenskampf. In diesem Kampf ist eigentlich fast alles erlaubt, und das zeigt sich ziemlich deutlich, als Temüjin 13 oder 14 Jahre alt ist. Da fängt er einen Vogel, und sein älterer Halbbruder, Bechter, der nimmt ihn den wieder ab. Ich als kleiner Bruder würde sagen, typisch, älterer Bruder, kommt mir sehr bekannt vor. Und Temüjin lässt das nicht auf sich sitzen. Der geht zu seiner Mutter, der beschwert sich. Die Mutter sagt, nee, kein Streit. Wir haben nur uns. Ne? Wir haben keine Freunde außer unsere Schatten. Also wir müssen hier irgendwie zusammenhalten. Aber Genghis Khan, der spätere Genghis Khan, Temüjin, der lässt das nicht auf sich sitzen. Und mit seinem Bruder erschießt er den Bechter, also den Vogeldieb. Und das ist einfach eine ganz krasse Tat. Also er nimmt seinen Pfeil und Bogen und erschießt ihn. Und seine Mutter schimpft ihn ganz fürchterlich aus. Aber das ist so ein Moment, wo, finde ich, schon so der spätere Genghis Khan so aufleuchtet.
Ja, diese geheime Geschichte, die ja die Quelle ist für diese Szene, gibt nachfolgenden Eliten, sozusagen der Mongolen, ja immer so ein gewisses Bild mit. Wie muss jemand sein? Und eben leicht unberechenbar. Leicht unberechenbar. Das heißt, es kann jemand sein, der sogar in der eigenen Familie zur Gewalt greift, gerade wenn dieser ältere Bruder ja auch, es war ja eine starke Gesellschaft, die auf Rangfolge basierte, auch der spätere Konkurrent sein könnte. Das heißt, er setzt sich dann plötzlich am Nummer 1 in der Familie. Es kann auch sein, dass er das schon länger geplant hatte, aber ist auf jeden Fall jemand, der kein Problem hat, die bestehende Ordnung auch umzustürzen, wenn es ihm nutzt. Das ist die Message.
Ja, er macht das, ist meine Theorie, oder die Theorie, die ich gelesen habe, die ich am überzeugendsten finde. Es geht da jetzt nicht nur um diesen Vogel und den Fisch, der war, glaube ich, auch noch dabei, sondern es geht um viel mehr. Es geht um die Rangordnung in dieser Familie, weil Bechter ist ein bisschen älter und Bechter ist eigentlich höher gestellt als Temujin. Mhm. Er hätte sogar das Recht, Temujins Mutter zu heiraten, also die Witwe seines Vaters. Und das ist für Temujin eine Gefahr. Also er ist, wie du sagst, glaube ich, fest entschlossen dazu, diese Ordnung umzustürzen. Durch diesen Mord an seinem Halbbruder, da hat sich Temujin eines Problems entledigt. Auf der anderen Seite hat er ein neues Problem geschaffen, weil diese Tat, die spricht sich rum. Und auch der Taiyut-Clan erfährt davon und ist nicht besonders begeistert. Im Gegenteil, sie denken sich, okay, Temujin könnte gefährlich werden. Was ist das für ein junger, aufstrebender Typ? Und deswegen machen sie Jagd auf ihn. Und sie jagen ihn wie ein wildes Tier. Temujin muss fliehen, versteckt sich eine Woche lang, bis ihn der Hunger dann raustreibt. Und er wird tatsächlich gefasst, gefangen gehalten, gedemütigt. Aber es zeigt sich relativ schnell, dass er kein Mann ist, der sich so leicht geschlagen gibt. Und deswegen erzähle ich dir jetzt von seinem spektakulären Ausbruchsversuch. Also wir sind im Lager der Taiyut. Wir haben ein paar Zelte aufgeschlagen an einem Fluss. Vielleicht liegt auch noch Schnee auf den Höhen. Aus den Jurten steigt der Qualm auf. Und hier halten die Taiyut Temujin gefangen. Und vor allem demütigen sie ihn. Sie haben ihn nämlich in so eine Art hölzernen Kragen gesteckt. Das ist wie so ein tragbarer Pranger. Also der Kopf steckt da drin und auch die Arme. Also er kann sich kaum bewegen. Und seit Tagen schleppen die ihn sozusagen von Lager zu Lager und dann führen sie ihn vor und es ist schon klar, irgendwann werden sie ihn auch töten. Aber an diesem Nachmittag, da ist etwas anders, weil die Taiyut feiern ein Fest. Also sie feiern genauer gesagt die erste Vollmondnacht des Sommers, der Tag der roten Scheibe. Und Temujin in seinem Pranger denkt, heute könnte für möglicherweise eine gute Gelegenheit kommen, um hier auszubrechen. Es gibt nur einen jungen Mann, der hält ihn so an so einem Seil fest, damit er nicht weglaufen kann. Und dann feiern die und er sieht, wie die feiern, tanzen. Und dann, als sie fertig sind, verschwinden sie in ihren Zelten. Und dann gibt sich Temujin einen Ruck und er zieht so zur Seite, reißt dem jungen Mann das Seil aus der Hand und dann schlägt er dem Wächter seinen Holzkragen gegen den Kopf und dann rennt er los. So. Dann merken die anderen das. Er springt in den Fluss, eises Kälte, versteckt sich im Moment, merkt, das wird nichts, geht wieder raus. Und dann geht er zu einer Jurte, einem Zelt einer Familie, von denen er weiß, die haben ihn vorher immer relativ freundlich behandelt. So. Die gehören auch nicht den Taiyuten an. Und diese Familie hilft ihm tatsächlich. Die verstecken ihn nämlich in einem Karren, der voll ist mit Wolle. So. Und dann kommen natürlich die Leute und suchen nach dem Geflohenen. Mittlerweile brennt die Sonne wieder heiß vom Himmel. Und dann sind sie gerade dabei, sich diesen Wagen mit der Wolle vorzunehmen. Und da sagt der Mann, der Temujin da hilft, naja, ist ja so heiß, da wird er ja nicht drin liegen. Und dann gehen sie weg. Temujin ist gerettet, bekommt von seinen Rettern noch ein Pferd, ein bisschen Proviant, einen Bogen mit zwei Pfeilen und dann reitet er in die Freiheit. So zumindest erzählt das die geheime Geschichte.
Guck, wie spannend, ne? Als hätten die damals schon Filme geschaut und stehen auf jeden Fall Spannung und Action.
Aber vielleicht reift in ihm auch das Gefühl, dass das nicht allein schieres Glück ist, dass er da immer wieder davon kommt, sondern dass er Fähigkeiten besitzt, die andere nicht haben. Ja, vielleicht sogar, dass eine göttliche Macht über ihn wacht und dass er zu einem großen Schicksal bestimmt ist. Nils, ich muss noch mal das Lied erwähnen, das wir namentlich nicht nennen, weil da kommt eine, finde ich, sehr wichtige Charaktereigenschaft von Temujin nicht vor, nämlich seine Religiosität. Und das ist für ihn auch immer wichtiger. Also wir haben ja eben erfahren, dass er geflohen ist, er ist festgenommen worden, gedemütigt worden und dann geflohen. Und in der Zeit, nachdem er das geschafft hat, da fängt er an, immer mehr Zeichen des Himmels zu entdecken.
Ja, weil sozial, seine Verbindung haben wir schon gesehen, auf die ist nur sehr, sehr bedingt Verlass, Familie und so weiter. Und auch die Schamanen kommen da, also die damaligen Priester kommen in der geheimen Geschichte durchaus nuanciert, sagen wir mal, weg. Aber dieser direkte Draht so nach ganz oben, das ist das, worauf Temujin baut. Ne?
Warst du schon mal beim Schamanen?
Nee, noch nie tatsächlich. Ich war schon mal in der Nähe der Mongolei und kann mir jetzt vorstellen, sozusagen, dass die Natur einem da mehr sagt als so ein Schamane, aber sie sind ja auch wieder sehr modern geworden, die Schamanen.
Mm. Ja, also es gibt sogar die Theorie, dass ja, Genghis Khan dann später selber so eine Art Schamane ist. Auf jeden Fall sieht er Zeichen des Himmels, dass er für etwas Höheres bestimmt ist. Aber um so eine göttliche Mission zu erfüllen, wenn es sie denn gibt, da braucht er natürlich Gefährten. Und wir haben Temujin schon als besonders machtbewussten Menschen kennengelernt, auch als gnadenlosen Menschen. Aber jetzt kommt noch was anderes dazu. Er ist auch gut darin, Freunde zu gewinnen.
Also wenn man sich ihm anschließt, verspricht das auf jeden Fall auch später große Beute und große Abenteuer. Das heißt, er ist jemand, der dem einiges gelingt, der viel vorhat und zugleich so ein bisschen so ein Outcast und findet natürlich auch eher andere Outcasts, die sich mit ihm verbinden. Und dann entsteht da ja so eine kritische Energie. Ne? Er hat auf jeden Fall, es ist jemand, mit dem man was erleben kann, der was vorhat im Leben.
Es ist sogar jemand, mit dem man Pferde stehlen kann.
Ja.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise mit dem man Pferde zurückstehlen kann. Weil das ist eine Anekdote, die sich auch in der geheimen Geschichte findet. Ich hatte ja schon erzählt, dass in der Steppe viel geraubt wird. Da raubt man sich die Frauen, da raubt man sich vor allem auch das Vieh und man raubt sich auch die Pferde. Und das passiert nämlich der Familie von Temujin. 8 der 9 Pferde werden von Räubern geklaut. Und daraufhin schwingt sich Temujin auf das letzte verbliebene Pferd, das sie noch haben, und er reitet hinterher. Und natürlich ist er entschlossen, diese Pferde zurückzuholen. Und da trifft er einen Jungen etwa gleichen Alters. Und der hilft ihm, die Tiere zurückzuholen. Und dann bedankt sich Temujin. Er sagt, Gefährte, hätte ich ohne dich meine Pferde wiederbekommen? Wir wollen teilen. Sagst du mir, wie viele du nehmen willst? Und der Helfer, ganz höflich, vielleicht Brite, ich weiß es nicht. Ich habe mich dir angeschlossen, weil du, guter Freund, in Not daherkamst. Sollte ich da einen Teil deiner Pferde nehmen, als wären sie eine Beute? Und dieses Treffen, das ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Und dieser neue Gefährte wird später einmal einer von Genghis Khans besten Generälen.
Eine Geschichte wie im Western eigentlich, oder?
Ja.
Wir kennen das aus so einem klassischen Western sein. Da merkt man diese Pferde, diese Expansion und auch ein bisschen dieser Optimismus und diese Freundlichkeit. Das hat sowas sehr Gewinnendes.
Ich habe ja am Anfang dieses sehr anachronistische CEO-Motiv eingeführt. Es gab damals keine Manager. Es gab damals keine CEOs. Ich bin mir bewusst, dass dieser Vergleich hinkt, aber ich bemühe es jetzt nochmal. Das ist ja eine Form von Recruiting, würden BWLer sagen. Und da ist Temujin unschlagbar. Also er hat offensichtlich auch einen guten Riecher.
Ja, und er ist kein Angeber, ja. Er ist kein Angeber, das heißt, er ist auch kein Held, so schildert es die geheime Geschichte, dem alles gelingt, sondern er hat ganz viele Flops eigentlich erlitten und er steckt echt was ein und verbirgt es nicht, ne? Sondern er sagt, okay, das und das, das sind meine Handicaps, das ist alles mir nicht gelungen, aber wir werden auch viele andere Situationen erleben, wo er überhaupt nicht heldenhaft und überhaupt nicht der große Eroberer ist, sondern eher mit der Nase im Dreck liegt. Und das ist das Besondere in dieser Zeit.
Du hast ja schon gesagt, dass das auch irgendwie Filmstoff ist. Mhm. Aber damit es ein richtig guter Film wird, fehlt ja noch was. Der Love Interest. Und der kommt jetzt. Weil nachdem er diese Pferdediebe besiegt hat mit seinem neuen Gefährten, da ist Temujin selbstbewusst genug, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Der ist jetzt ungefähr 15 Jahre alt. Damit gilt er bei den Mongolen als erwachsen. Also Zeit zu heiraten.
Mhm.
Trifft sich sehr gut, dass er schon eine Verlobte hat. Nämlich Börte. Die hat sein ermordeter Vater noch für ihn ausgesucht. Er hat sie sogar einmal getroffen.
Eine irre Geschichte, dass sich diese beiden Kinder dann schon begegnen und sich schon so wissend anschauen.
Ja, und sagen, it's a match. Und als er 16 Jahre alt ist, da reitet er zu Börtes Familie und bittet eben um die Hand dieses Mädchens, das ihm da einst versprochen worden ist. Und das ist mehr als nur eine persönliche Entscheidung. Also da geht es jetzt nicht darum, um sein Privatleben, das ist eine sehr moderne Vorstellung, sondern eine Ehe ist in dieser Zeit ja auch immer ein Bündnis zwischen mehreren Familien und auch eine Sache der Machtpolitik.
Mhm.
Also wenn Börtes Vater zustimmt, dann ist Temujin nicht mehr isoliert.
Wenn man es in der Fachliteratur nachliest, ist es sehr kompliziert, das nachzuverdienen. Aber ich habe mir jedenfalls gemerkt, dass dieser Wunsch zu heiraten schon eine ziemliche Frechheit war. Auch dass er da relativ Chuzpe, weil es jetzt gar nicht in seinem Bereich eigentlich war. Also das heißt, er sorgt da schon auch da wieder für große Aufmerksamkeit.
Ja, er zielt da hoch. Ne, würde ich sagen. Also das ist eigentlich jetzt, wo sein Vater tot ist und diese Situation der Familie, dieses Outcast-Dasein, er ist da nicht mehr ein gern gesehener Schwiegersohn. Aber wieder offensichtlich hat er etwas an sich, was seinen Schwiegervater, denn der stimmt zu, dazu bringt zu sagen, ja, du kannst das Mädchen, diese junge Frau heiraten. Und mehr noch, Bertes Vater gibt Temujin auch noch ein wirklich übertriebenes Geschenk. Ein Zobelfell, also ein Pelzmantel sozusagen. Und das ist wirklich ein krasser Wertgegenstand in dieser kargen Welt der Steppe.
Bis heute, ne?
Also so ein Zobelfell ist ja immer noch, so ein Pelzmantel ist ja wirklich ein Luxusgegenstand. Und Temujin weiß das auch und deswegen trägt er den nicht, sondern er benutzt diesen Mantel, um den weiterzuschenken und sich einen weiteren mächtigen Verbündeten zu sichern. Also er hat geheiratet. Er hat sich mit Bertes Familie verbündet und er hat das Hochzeitsgeschenk seines Schwiegervaters benutzt, um sich noch einen wirklich mächtigen Verbündeten zu sichern. Und damit ist er wirklich auf der Bühne angekommen. Mhm. Also jetzt kann es losgehen. Aber wie sagt man so schön, Karma is a bitch, weil da war ja noch was.
Ja, das ist der retardierende Moment. Er könnte jetzt sich nicht zur Ruhe setzen und da schön seine Pferde züchten und zur Jagd gehen, sondern die geheime Geschichte sagt uns ja, dass ihm Größeres bestimmt ist. Und dazu braucht es erst, wie bei so einer Feder, die angespannt wird, nächste Stufe. Ja.
Eine kleine Katastrophe.
Eine mittelgroße Katastrophe.
Ja, Karma is a bitch. Also die Taten der Vergangenheit kommen und rächen sich, weil sein Vater hatte ja seine Mutter geraubt, wir erinnern uns, von den Merkiten, Nachbarstamm. Und die haben das nicht vergessen. Genauso wenig wie die Tataren vergessen haben, dass der Vater Temujin erschlagen hat und ihn dann vergiftet haben. Genauso wenig haben die Merkiten vergessen, dass ihnen damals da eine Frau geraubt wurde. Und sie kommen und rauben Temujins Frau, Börte. Und er kann das nicht verhindern.
Ja, ist eine, finde ich, eines der fast der brisantesten Momente in der Erzählung dieser geheimen Geschichte, dieses unritterliche Verhalten. Ja, dieses unritterliche Verhalten, was im damaligen Abendland nie so aufgeschrieben worden wäre, ist natürlich bestimmt vorgekommen, aber nie so aufgeschrieben worden wäre, dass der Held praktisch flieht und seine Frau in den Händen der Barbaren lässt. Und das ist ein Schlüssel, weil Temujin, der spätere Genghis Khan, sehr oft quasi unritterlich handelt für für unser abendländisches Ehrgefühl. Ne, der macht, ist in demütigenden Situationen, wird gefangen, aber er gibt sich da nie als Held, sondern ist immer ganz froh, mit List und Tücke da wieder rauszukommen und da nicht sozusagen ehrenvoll zu sterben, indem er versucht, die Ehre seiner Frau zu retten, sondern erstmal an sich selbst zu denken und könnte auch sagen, schlauer zu sein, natürlich, weil diese Geschichte wird ja weitergehen und sie würde hier enden, wenn er stirbt. Aber das ist natürlich für die damalige Zeit schon eine gewisse Provokation und dass sich die Mongolen eben immer etwas anders verhalten, als man es erwarten würde in den zivilisierten Gegenden, das ist natürlich ein großer Vorteil von ihm.
Er spielt das lange Spiel, also he's in for the long game, würden die Briten sagen. Und er muss eben da erstmal fliehen, um dann später zurückzukommen. Und bevor er das tut, geht er erstmal auf den Heiligen Berg. Also wir haben ja schon erfahren, er ist ein religiöser Mensch und da sagt er erstmal, danke, dass ich entkommen konnte und dann vollzieht er angeblich ein Ritual, mit dem er sich ganz der Macht des Himmels unterwirft. Also er legt sich seinen Gürtel um den Hals, hängt seine Mütze über die Hand, das sind beides Gegenstände, die so für Autorität stehen und dann schlägt er sich gegen die Brust, bringt ein Trankopfer da mit Ayrak, also dieser vergorenen Stutenmilch, die wird so auf dem Boden vergossen und dann wirft er sich neunmal auf die Knie. So, also das ist sozusagen die spirituelle Vorbereitung, um Börte zurückzugewinnen und das tut er dann auch und wir wissen ja, er ist nicht mehr alleine. Er hat ja jetzt mächtige Verbündete und unter diesen Verbündeten, da ist auch ein Mann, mit dem ihn ein viel engeres Band verbindet als mit allen anderen Gefährten. Und das ist sein Blutsbruder Shamucha. Und die beiden, die kennen sich schon seit Kindertagen. Sie sind zusammen aufgewachsen, die haben zusammen reiten gelernt. Die haben wahrscheinlich auch ja, so Spiele gespielt, wo sie dann sich versucht haben, gegenseitig vom Pferderücken runterzustoßen. Sie haben gerangelt.
Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ne?
Ja, so ein bisschen Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben dann später ihre Freundschaft mit einem uralten Ritual besiegelt. Sie haben sich nämlich kleine Wunden zugefügt, haben etwas Blut in ein Gefäß mit Wasser tropfen lassen und dann haben sie gegenseitig davon getrunken und dadurch haben sie ihre Schicksale untrennbar verbunden. Ein bisschen so wie Winnetou und Old Shatterhand.
Die Blutsbrüderschaft, ja, ganz genau. Wobei man auch sagen muss, dass ja Blut, die Mongolen haben, ja, habe ich gelesen, auch gerne mal das Blut ihrer Pferde getrunken, wenn sie sich so ein bisschen schwächelten. Das machen die Hirtenvölker oft, dass die so einen kleinen Schnitt machen, am Hals der Tiere davon trinken und dann geht es einem besser. Und dann wird es versorgt und so. Ich weiß nicht, wie die Pferde es fanden. Aber insofern, so Blut zu trinken, das war für die eigentlich ein ganz guter Booster, so für die Energie. Und hier natürlich Freundschaft zu schützen. Wir kennen ja den Begriff der Wahlverwandtschaften. Das heißt, man sagt, man hat nicht nur diese eigene Blutlinie. Temujin hat da ja auch gemischte Erfahrungen gemacht mit der eigenen Familie und er sagt, okay, das sind jetzt, das ist eben meine neue Familie. Geht ja heute auch vielen Menschen so, ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das haben wir ja schon kennengelernt. Also er hat ein Misstrauen gegenüber dieser traditionellen familiären Bande. Also er hat einfach gemerkt, Familie ist nicht so zuverlässig, wie ich das gern hätte. Also suche ich mir lieber die Leute aus, die ich mir ganz speziell selber aussuche und die sind mir dann treu. Und Shamuha ist erstmal einer von diesen. Also er hat jetzt seine Bande zusammen und ja, diese Wiedergewinnung von Börte, also Börtes Befreiung, das ist, könnte man sagen, sein erster richtiger Feldzug.
Mhm.
Und den plant er natürlich auch entsprechend. Also sie finden dann Börte und die Merkiten, wo sie lagern. Und das ist an einem Fluss. Das
ist ungefähr ein Jahr später, ne? Nachdem sie geraubt wurde. So ungefähr, das wird so.
Genau, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Das ist wichtig. Gut, dass du es sagst, weil das wird nachher noch wichtig. Also sie haben jetzt aufgeklärt, würden die Militärs sagen. Die Merkiten lagern auf der anderen Seite eines Flusses. Und der Plan ist, im Schutz der Dunkelheit über diesen Fluss zu setzen, die Merkiten zu überraschen, Börte mitzunehmen und dann wieder abzuhauen. Und deswegen bauen sie sich so Flöße aus Schilf. In der Dunkelheit setzen sie über den Fluss, aber sie sind nicht so leise, wie sie hätte sein müssen, vielleicht auch unmöglich. Also die Merkiten werden auf sie aufmerksam, aber sie lassen sich davon nicht aufhalten, dass sie jetzt enttarnt sind. Sie stürmen in das Lager. Die Merkiten haben Angst, ergreifen die Flucht, aber Börte, also ihre wichtigste Gefangenen, die wollen sie mitnehmen. Also sie laden sie auf einen Karren und wollen mit ihr fliehen. Und Temujin, der ist jetzt wieder am anderen Ufer angekommen, der galoppiert da durch die Dunkelheit und ruft Börte, Börte. Und plötzlich hört Börte Temujins Rufe. Und dann springt sie aus dem Karren und läuft auf diese Stimme zu, läuft auf Temujin entgegen, greift sogar nach dem Zaumzeug von seinem Pferd. Und Temujin ist so einen Moment lang desorientiert. Wer ist da? Ist das ein Feind? Will sie sogar angreifen? Und dann erkennt er sie. Und dann, Licht des Mondes, sehr filmisch, fallen sie sich in die Arme. Und er lässt die Verfolgung der Merkiten abbrechen und sagt, was ich suchte, habe ich gefunden. Also wieder eine tolle Filmszene.
Absolut, ja.
Die ich bemerkenswert finde, weil sie zeigt, dass Herr Temujin ein Herz hat. Oder zumindest will die geheime Geschichte zeigen, dass er ein Herz hat. Und das ist wirklich sein erster Erfolg auf dem Schlachtfeld und es ist ein Triumph der Liebe.
Ja.
Aber ich wollte jetzt noch mal kurz sagen, was passiert, nachdem sie sich da in die Arme geschlossen haben. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Temujin da etwas bemerkt. Wahrscheinlich merkt er eine leichte Wölbung an Börtes Bauch unter den Kleidern. Weil Börte war ja einige Zeit bei den Merkiten. Gut 9 Monate.
Ist wieder verheiratet worden dort. Ne,
ist wieder verheiratet worden. Und es ist also gut möglich, dass sie dort missbraucht worden ist, vergewaltigt worden ist, dass dieses Kind, das sie da austrägt, nicht von Temujin ist, sondern von den Menschen, die sie da gefangen genommen haben. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe jetzt Temujin so als liebenden Menschen dargestellt. Er ist natürlich wirklich ein brutaler Vergewaltiger auch. Das ist in der Welt der Mongolen so. Frauen werden als Kriegsbeute betrachtet, werden missbraucht, werden an Kämpfer verteilt. Und er wird nicht überrascht sein, dass Börte schwanger ist. Aber er reagiert darauf ganz anders, als man erwarten würde. Weil als dieses Kind zur Welt kommt, ein Sohn, Jochi, ist ihm das völlig egal, dass Leute sagen, das ist ein Bastard und der ist nicht von dir. Also er akzeptiert ihn als seinen Sohn.
Genau, du siehst da die fluiden Beziehungen. Ich mache meine eigenen Regeln und wen ich liebe, wen ich aufziehe, das ist eben meine Sache. Mhm. Weil manchmal denke ich, die haben ihre Menschen, die Unterlegenen, auch die unterlegenen Krieger oder geraubte Frauen eben behandelt, eher wie Tiere. Ne? Wie wir heute ja, Tiere das, behandeln würden, wie Zuchttiere oder sowas. So schockierend das ist, das zu sehen. Aber diese Ideen von der Würde des Einzelnen, von der Menschenwürde oder auch aus der christlichen Ethik, wir denken, die gibt es da nicht. Es gibt andere Ideen. Sie sind überhaupt nicht unidealist oder in dem Sinne brutal oder grausam, sondern es ist nur völlig anderer Wertekanon, der uns natürlich schockiert und, wenn wir mutmaßen dürfen, wahrscheinlich auch die leidtragenden Menschen und auch die Frauen schockiert hat.
Also das ist eine extrem brutale Gesellschaft. Ich wollte nochmal zurück zu den Leuten, die ihm ja geholfen haben. Das ist ja vor allem Shamuha, der Blutsbruder. Und die beiden, die führen nochmal Krieg gegen die Merkiten, siegen erneut. Und hier ist eine gute Gelegenheit, nochmal Temujin selbst zu Wort kommen zu lassen. Er sagt nämlich laut der geheimen Geschichte: Von Himmel und Erde wurde meine Kraft gestärkt. Die Brust der Merkit-Leute haben wir leer gemacht. Ihre Leber haben wir zerrissen. Ihr Bett haben wir leer gemacht. Ihre Angehörigen haben wir ausgerottet. Die von ihnen noch übrig waren, haben wir geraubt. Da erscheint diese Brutalität durch. Ist auch eine totale Übertreibung. Also sie haben die Merkiten nicht völlig besiegt. Aber trotzdem, das ist ein großer Triumph. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, Shamuha und Temujin, absolutes Traumpaar. Börte ist auch wieder dabei. Und anfangs sieht es auch so aus, als wäre das jetzt sozusagen das große Machtduo in der Steppe. Also die erneuern sogar nochmal ihre Blutsbrüderschaft. Eine sehr blumige Stelle in unserer Quelle. Unter dem verzweigten Baum im Korkonak-Tal vor der Felsenwand von Kuldakar erklärten sie sich ihre Schwurbrüderschaft, liebten und vergnügten sie sich beim Mahl und Tanz und die Nacht verbrachten sie zusammen allein unter ihrer Decke. Das war so eine symbolische Handlung. Also sozusagen, was gibt es Innigeres, als sozusagen die Nacht in einem Bett zu verbringen? Unsere beiden Blutsbrüder, die sind jetzt sowas wie die besten Nachwuchsführungskräfte in der Steppe. Und eigentlich könnten die jetzt zusammen die Welt erobern, wenn sie sich denn einig wären. Aber diese Harmonie zwischen den beiden, die wird nicht lange dauern. Im Gegenteil, sie werden sich zerstreiten und die Völker der Steppe werden in einen langen, blutigen Krieg stürzen. Nils, sollen wir uns mal alt fühlen?
Okay.
Temujin, der hat schon so viel erreicht und ist trotzdem erst Anfang 20.
Da war ich im Asta Uni Saarbrücken. Da war auch schon viel los.
Ja, die Mongolei, die mongolischen Verhältnisse.
Kommunisten.
Also wir haben schon unglaublich viel von ihm erfahren. Er hat krasse Dinge durchgestanden, aber er ist immer noch Anfang 20 und mittlerweile hat er ja schon so eine richtige, ja, schlagkräftige Truppe um sich versammelt, aber es gibt immer noch viel zu tun. Also er ist natürlich noch längst nicht der Herr über die Steppe und wir erinnern uns, an seiner Seite ist ja sein Blutsbruder, Shamuha. Und das sah alles sehr harmonisch aus, aber jetzt kommt es in den nächsten Monaten, da geht diese Blutsbrüderschaft in die Brüche.
Ja, hätte er sich jetzt zufrieden zur Ruhe gesetzt, würden wir uns gar nicht mit ihm beschäftigen. Ja. Es geht noch weiter und es geht wie immer durch Krisen weiter. Krisen sind Knotenpunkte des Wachstums, habe ich im Studium gelernt. Und es geht auch
Dornige Chancen.
Genau, das geht auch hier so. Das heißt, diese Fluidität der Gesellschaft, du kannst dich eigentlich auf Pferde eher verlassen als auf Menschen. Das ist so ein bisschen, gerade auf Menschen in deiner Familie, das ist so ein bisschen diese düstere Logik in dieser Welt.
Die Frage, warum das in die Brüche geht, das ist eine wichtige, ist eigentlich die Schlüsselfrage für das, was jetzt kommt. Und man muss, glaube ich, als allererstes einmal sagen, dass Shamuha, so ganz offiziell ist er Temujin noch übergeordnet. Also es gibt einen ganz leichten Statusunterschied, obwohl die Blutsbrüder sind. Und wenn man der geheimen Geschichte glaubt, dann lässt Shamuha Temujin das auch spüren. Also er behandelt ihn immer ein bisschen wie so einen kleinen Bruder.
Damit hat ja Temujin schon seine Erfahrungen gemacht mit seinem älteren Halbbruder Bechter.
Ja, der ihm den Vogel und den Fisch geklaut hat und den er dann umgebracht hat. Da ist was im Argen und das ist auch bei Shamuha so. Weil Shamuha merkt nämlich, dass Temujin, der ja so ein Charismat ist, das haben wir ja schon gehört, der leicht Freunde gewinnt, dass der ein bisschen mehr Appeal hat bei den Kriegern. Und ja, dann kommt es eigentlich zwangsläufig zum Bruch. Das ist ein Maitag angeblich, da ist diese Gemeinschaft auf dem Weg vom Winter in das Sommerlager. Das machen sie ja jedes Jahr. Und anfangs reiten die beiden noch so ganz harmonisch an der Spitze. Und dann sagt Shamuha, also ich gehe jetzt lieber mit den Pferden in die Berge. und du kannst mal mit den Schafen am Fluss bleiben. Und das ist eine krasse Weichenstellung, das ist eine Demütigung, Pferde sind mehr wert. Und Temujin, der schlägt da nicht sein Lager auf, sondern der reitet die ganze Nacht durch mit seinen Gefährten, mit seinem Besitz, um ganz weit weg von Shamuha zu kommen, weil klar ist, da stehen die Zeichen jetzt auf Konflikt. Der nächste Eskalationsschritt, der passiert ein paar Jahre später, da wird Temujin nämlich zum Khan erhoben von einigen der Stämme in dieser Gegend. Das ist noch nicht die Erhebung zum Genghis Khan, aber es ist eine krasse Aufwertung und Shamuha, der wiederum kann das auch richtig lesen. Der weiß, okay, er wird immer stärker, immer mächtiger und rüstet zum Kampf. Und es gibt also eine erste Schlacht zwischen den Blutsbrüdern. Und die Überraschung ist, Temujin verliert. Das hast du ja schon mehrfach gesagt, dass diese Geschichte keine gerade Linie zum Gipfel der Macht ist, sein Aufstieg, sondern es gibt immer wieder Rückschläge. Und dieser Rückschlag, das ist eine richtige lange Phase, würde man sagen, wo er in der Wildnis ist. Also er ist 10 Jahre lang im Exil. Er flieht nämlich in das Reich der Jin, das ist in Nordchina. Und damit flieht er ja auch in eine ganz andere Welt. Das ist eine völlig andere Welt als die Welt der Steppe.
Genau, es sind schon Anfänge der Staatlichkeit, ne, wo man schon Schrift hat und Verwaltungsstrukturen und alles Mögliche, wo er als Barbar auffällt auch und keine Machtbasis in dem Sinne mehr hat dort. Das ist so eine Phase, in der wir auch gar nicht genau wissen, was er treibt. Ne? Mhm. Er geht so vom Radar weg und das ist ein bisschen typisch für diese Geschichte, dass sich eben ganz oben und ganz unten so abwechseln. Und es bleibt eben auch immer spannend in der Story. Das ist natürlich auch das Tolle.
Es bleibt spannend. Wir wissen nicht, was er da macht. Möglicherweise muss er bei den Jin sogar Sklavenarbeit leisten. Eins wissen wir schon, was er da macht. Er lernt. Weil, das haben wir noch nicht angesprochen, Temujin, der ist richtig lernfähig. Also der ist jetzt nicht so festgefahren in seinen Sichtweisen, so nur Pferde, nur den Nomaden-Lebensstil. Der ist bei den Djinn und sieht, die können Dinge, die ich nicht kann. Und das würde ich gern lernen. Also er lernt zum Beispiel oder beobachtet, wie ja ein Staat verwaltet wird. Es gibt da Bürokraten und so weiter und Handwerker. Und das wird ihm in Erinnerung bleiben. Und das wird noch wichtig werden. Aber er kommt zurück. Er verschwindet nicht aus der Geschichte, wie auch, er muss ja noch Genghis Khan werden. Und er kommt zurück und es ist anzunehmen, dass er das im Auftrag der Jin, dieser Jin-Dynastie, tut. Und er kommt auch an der Spitze von Truppen zurück und hier wieder sein Charisma. Es gelingt ihm auch, seine alten Gefährten zurückzugewinnen, also Temujin ist back in town.
Ja, genau. Ich meine, die Chinesen hatten ja immer die Sorge, dass die Horden aus den Steppen sie überfallen und sich zusammentun. Das geht ja schon eine ganze Weile so. Und die nutzen gerne solche Abtrünnigen oder, sagen wir mal, solche Heeresführer in Schwierigkeiten, die sie dann wieder engagieren, um die anderen zu bekämpfen. Insofern kann er das sehr gut auch im Auftrag gemacht haben.
Und die Gruppe, die er im Auftrag der Jin bekämpfen soll, das sind die Tataren. Und die Tataren, mit denen hat er ja noch eine Rechnung offen, weil die Tataren waren diejenigen, die seinen Vater vergiftet haben. Und das fügt sich also ganz wunderbar. Er kann den Auftrag der Jin erfüllen und noch eine alte Rechnung begleichen. Und 1202 ist das wahrscheinlich. Also da ist er um die 40. Da besiegt er die Tataren. Und in dem Moment des Sieges, da zeigt er, zu welcher Brutalität er wirklich in der Lage ist, weil er befiehlt, dass bei den Tataren alle Männer und Jungen, die den Achsnagel eines Karren überragen, sterben müssen. Wie hoch ist so ein Achsnagel? Bestimmt nicht 1,80. Nee, ist 60 Zentimeter, um die 60 Zentimeter. Das heißt, eigentlich müssen alle Erwachsenen und auch jungen Erwachsenen, Heranwachsenden sterben. Also übrig bleiben nur Frauen und Kinder. Und diese Frauen und Kinder, die verteilt er unter seinen Anhängern. Und das ist ein Moment, wo er dann doch der Menschenschlechter ist, als dem man ihn ja auch kennt.
Ist auf jeden Fall der Ruf, der da hier aufgebaut wird. Ne?
Und eben Rache. Dafür hat er wirklich ein Gedächtnis wie so ein Elefant. Also der Mord seines Vaters liegt ja rund 30 Jahre zurück, aber jetzt hat er die Möglichkeit, die Tataren dafür bezahlen zu lassen. Und das tut er eben. Aber es gibt ja noch was anderes, wofür er Rache nehmen könnte. Also der Mord an seinem Vater Und dann diese Episode, wo man ihn versklavt hat, wo er in diesem tragbaren Pranger gesteckt hat und dann ja fliehen konnte. Das war ja der Tayut-Clan. Und wie der Zufall es so will, kann er sich den jetzt auch vornehmen und die besiegt er auch.
Mhm.
Und auch da ist er gnadenlos. Also er rottet die Führungsschicht dieses Clans komplett aus. Es heißt in der Quelle, bis auf die Kindeskinder, wie Asche ließ er sie verwehen. Ziemlich poetische Beschreibung für eine fürchterliche Sache. Aber auch hier ist es so, er hat diesen Clan praktisch enthauptet, die Führungsschicht ausgelöscht, aber sozusagen die breite Masse, die nimmt er auf in seine Gemeinschaft und das ist schon typisch für ihn. Also wenn wir jetzt sagen, Genghis Khan, Temujin ist ein irrer Massenmörder, dann bringt er natürlich alle um, aber es ist eher Machtkalkül.
Genau, das ist das Prinzip, was ihm nachher später wirklich zu seiner historischen Position verhilft, dass er nämlich die Truppen nicht sich abspenstig macht und nicht entwaffnet und nicht wieder zu Hirten werden lässt, sondern dass er diese Soldaten mitnimmt. Hm. Und diese Gefahr oder diese Androhung, dieser Ruf, dass er eben alle tötet und alle Männer tötet, ist ihm da sehr hilfreich, weil natürlich reiten die dann lieber mit, als umgebracht zu werden, zumal er ja auch ein toleranter Mann ist im Sinne von religiösen Dingen und insofern, das heißt, die Menschen können ihre kulturelle Identität, wie man heute sagt, im Wesentlichen behalten. Hm. Aber hier sehen wir, dass er es schafft, einerseits relativ starres System zu haben mit Rache, mit Ehre, mit sowas. Und auf der anderen Seite unheimlich flexibel ist mit dem, okay, wir gliedern noch alle möglichen Leute ein, die auch vielleicht andere militärische Taktiken können als wir, ein in unser Heer.
Es gibt diese Episode, wo er in der Schlacht von einem Pfeil getroffen wird. Erst sein Pferd, und dann wird er auch getroffen. Und der Mann, der diese Pfeile abgeschossen hat, den trifft er nach seinem Sieg. Und dieser Schütze, der sagt, ja, ich habe den Pfeil abgeschossen und wenn du mich jetzt leben lässt, dann werde ich dir treu dienen. Und Temujin sagt, ja, du bist ein geborener Gefährte. Und dieser Mann, der wird unter seiner Herrschaft aufsteigen, er wird einer seiner wichtigsten Truppenführer, Jebel, was so viel wie Pfeilspitze bedeutet, sehr passender Name. Und in diesen Momenten kann Temujin eben sagen, dieser Mensch hat sich irgendwie als würdig erwiesen und das ist wirklich bemerkenswert. Also ich will da nicht drauf rumreiten, Gott, das ist für diese Folge das genau das richtige Verb, aber das ist brillantes Personalmanagement.
Das war schon ein super Schuss und er führt dann, indem er diesen Schützen dann, du hast es ja erzählt, aufnimmt und befördert, sowas wie das Leistungsprinzip.
Ja, das Leistungsprinzip.
Ist egal, woher du kommst und was du vorher gemacht hast, okay, wir brauchen solche Leute. Und Alternative zu was, die haben wir ja auch schon kennengelernt, weil ich bringe dich um, ich bringe deine Familie um, ich bringe deine Kinder um oder machst du bei uns mit. Und so kommt nach und nach natürlich ein unglaubliches Heer an Spezialisten zusammen.
Was noch fehlt, ist der große Showdown. Shamuha, der Blutsbruder. Und natürlich muss er sich jetzt diesem großen Konflikt stellen und das macht er auch. Also wir sind jetzt im Jahr 1204. Seine Gegner sind stärker als er. Also er hat zwar schon Leute um sich gesammelt, aber die Schar seiner Feinde ist größer. Also er muss listig sein. Was er tut ist, er marschiert dem Feind entgegen und er sagt seinen Leuten, macht nachts mehr Feuer, als ihr braucht. Und dann sehen seine Feinde, Kundschafter werden ausgeschickt, oh Gott. Die haben mehr Feuer, als es Sterne gibt. Und diese List, die verschafft ihm so eine Atempause und die nutzt er. Er lässt so immer die Formationen wechseln und stellt sich irgendwie gut auf. Und es gelingt ihm tatsächlich in der Schlacht, die dann kommt, diese Übermacht zu überwältigen. Mehr noch, der drängt die in so eine Richtung eines Abgrunds und da stürzen dann Tausende seiner Feinde zu Tode. So. Shamuha.
Mhm.
Ist Shamuha dabei? Nein. Shamuha entwischt nochmal, aber letztlich gibt es für ihn kein Entkommen. Er wird gefangen genommen und das ist eine wirklich faszinierende Episode in der geheimen Geschichte, weil Shamuha wird von Verrätern in das Lager von Temujin gebracht. Die denken sich, Temujin ist der neue starke Mann, machen wir ihm doch ein Geschenk. Aber Temujins sozusagen Ethos ist, dass er niemals den Verrat belohnen würde, auch wenn dieser Verrat ihm nutzt. Also gibt er den Befehl, diese Verräter, die Männer, die ihm Shamuha ausgeliefert haben, hinzurichten. Und diesen Verrätern werden tatsächlich die Köpfe abgeschlagen. Und jetzt wendet er sich an seinen Blutsbruder und er gibt sich gnädig. Er sagt, jetzt sind wir beide wieder zusammen. lass uns Gefährten sein. Aber Shamuha, der lehnt dieses Angebot ab. Zitat: Zur Zeit, da ich ein Gefährte hätte sein sollen, bin ich dir kein Gefährte gewesen. Und angeblich erkennt er jetzt, dass Temujin von Anfang an vorbestimmt war, vom Himmel, nämlich über die Steppe zu herrschen. Und das sagt er auch, er sagt laut der geheimen Geschichte: Alle Stämme hast du vereint. Der Thron des Khans ist dir bestimmt. Und in dieser Welt, da kann er keine Rolle mehr spielen. Ich wäre eine Laus an deinem Kragen, ein Dorn in deinem inneren Rockschoß. Und dann bittet er selber um den Tod. Wenn du, Schwurbruder, gnädig bist und mich töten lässt, so lasse mich ohne Blutvergießen töten. Und Temujin, alter guter Freund, der er ist, der gewährt ihm diesen Wunsch. Und ein Tod, der besonders fürstlich gilt bei den Mongolen, ist eben, wenn kein Blut vergossen wird. Was macht man? Also man kann zum Beispiel jemanden erdrosseln oder erdrücken. Und so wird es zumindest berichtet, Temujin gewährt seinem alten Freund diesen Tod. Ja, und damit, das ist jetzt das letzte Kapitel, wird er jetzt endlich zu Genghis Khan.
Mhm.
Im Jahr 1206 ist das, da gibt es eine große Versammlung aller Clans und Stämme und sie kommen zusammen und sie küren Temujin, den Schmied, zu Genghis Khan, dem Weltbeherrscher, dem ozeangleichen Herr. Und es ist ein Titel, der von einem grenzenlosen Machtanspruch kündet. Also wer den trägt, der will nicht nur Herr der Steppe sein, sondern der will die Welt beherrschen. Und deswegen ist die Erhebung von Temujin zum Genghis Khan erst der Auftakt für den größten Eroberungszug in der Weltgeschichte.
Und darüber reden wir in der nächsten Folge.
Definitiv. Als Prime-Mitglied kannst du neue Folgen von Was bisher geschah ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade jetzt die Amazon Music App herunter. Was bisher geschah ist eine Produktion von Wondery und One Pot Wonder. Wir sind Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar. Für One Pot Wonder, Redaktion Lukas Sam Schreiber, Sounddesign und Video Vince Oliva und Tim Kleikamp, Online-Redaktion Melissa Wolf. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.